Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die USA sind das Land, das in dieser Pandemie die besten Köpfe hatte und viel Geld. Aber sie hatten auch diesen Präsidenten.
Right, and then I see the disinfectant. And is there a way we can do something like that? By injection inside or
Donald Trump mit einem etwas speziellen Verhältnis zur Wissenschaft. Hier war es der Vorschlag, gegen das Virus Desinfektionsmittel zu spritzen. Welche Wirkung hatte die Person Trump auf die Corona-Zahlen? Dazu später mehr. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Zuerst aber zum Vulkan Hunga Tonga. 3 Tage ist es jetzt her, seit er in der Südsee explodiert ist. Weiter weg geht gar nicht und trotzdem war die Druckwelle auch bei uns noch messbar. Eine gewaltige Explosion also mit einer gigantischen schwarzen Wolke, was bei einigen Fachkundigen die Frage aufwarf, ob dieser Vulkan bei allem Unheil nicht auch etwas Gutes haben könnte. Hat er das Potenzial, mit seiner Asche das Klima zu kühlen? Volker Mrasek hat für uns nachgefragt.
Damit sich ein Vulkan spürbar auf das Klima auswirkt, muss er Dampf und Gas so hoch hinausspeien, dass sie das Dach der Wetterschicht durchstoßen, der Troposphäre. Nur so gelangt am Ende Schwefeldioxid in die darüberliegende Stratosphäre und formt langlebige Sulfaterosole. Diese Schleier aus feinen Schwebstaubpartikeln schirmen dann einfallendes Sonnenlicht ab und kühlen das Klima auf diese Weise. Der Vulkanausbruch auf der Inselgruppe Tonga im tropischen Pazifik war so gewaltig. Satellitenbeobachtungen bestätigen das. Die Wetterschicht sei dort etwa 15 bis 16 Kilometer hoch, sagt der Atmosphärenphysiker Ghassan Taha von der US-Raumfahrtbehörde NASA.
Unser Instrument hat 2 Signale aus dem All entdeckt. Ein schwächeres am Donnerstag und ein stärkeres am Samstag. Schon beim ersten Mal erreichten die Aerosole eine Höhe von 18 bis 20 Kilometern. Dann kam der Ausbruch am Wochenende, von dem jetzt alle sprechen. Da gelangten sie sogar bis in 30 Kilometer Höhe, wie unsere Aufnahmen zeigen.
Was ihre Explosivkraft angeht, hat die Eruption des Hunga Tonga Hunga Hapai also schon einmal das Zeug dazu, klimaverändernd zu wirken. So wie der Pinatubo auf den Philippinen vor 21 Jahren. Seine Vulkangase sollen sogar bis zu 40 Kilometer hoch in die Stratosphäre geschleudert worden sein. Und der Pinatubo hat das Klima der Erde damals tatsächlich eine Zeit lang abgekühlt.
Es ist nun die Aufgabe von Computermodellierern, aus unseren Satellitenmessungen abzuleiten, welche Auswirkungen diesmal auf das globale Klima zu erwarten sind. Entscheidend dafür ist die Menge an Schwefeldioxid, die in die Stratosphäre gelangt ist.
Erste Schätzungen der in die Höhe geschossenen Gasmengen liegen vor. Alan Robock hat sie sich gleich angeschaut. Er ist Professor für Umweltwissenschaften an der Rutgers University in den USA und forscht über Vulkane und Klima.
Die Satellitenmessungen ergeben rund 400.000 Tonnen Schwefeldioxidgas aus dem aktuellen Ausbruch. In der Stratosphäre entstehen daraus Schwefelsäuretröpfchen, die das Licht der Sonne reflektieren und die Erde kühlen. 400.000 Tonnen Schwefeldioxid sind aber nicht sehr viel. Beim Ausbruch des Pinatubo 1991 waren es 20 Millionen Tonnen.
Das ist das 50-fache. Oder andersherum, die Eruption des Hunga Tonga Hunga Hapai im Pazifik kommt nur auf 2% der Schwefeldioxidmengen aus dem Pinatubo damals.
Der Pinatubo hat das Klima der Erde um etwa 0,5 °C abgekühlt. Dementsprechend kann man vom aktuellen Ausbruch nur 1/50 davon erwarten, also eine Abkühlung um 0,01 °C. Ich denke also, wir werden praktisch keine Auswirkungen dieser Vulkaneruption auf das Klima sehen.
Zumindest nicht für den Moment. Natürlich kann es sein, dass sich der Hunga Tonga Hunga Hapai noch nicht beruhigt hat und noch einmal von seiner explosiven Seite zeigt. Er gilt weiter als aktiver Vulkan, in dem es rumort.
Soweit der Beitrag von Volker Mrasek.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Von der jüngsten Asche-Eruption ist kein Aufschub im Klimawandel zu erwarten, bleiben die Maßnahmen, die wir selbst in der Hand haben. Zum Beispiel Bäume pflanzen. Bäume können das Treibhausgas CO2 aus der Luft binden, aber es muss schon viel Aufforstung sein, damit wir überhaupt etwas davon merken. Reichlich Platz wäre in der Wüste. Aber es ist nicht leicht, Wälder aus dem Sand zu zaubern. In Ägypten aber hat man es versucht. Karl Urban weiß, was daraus geworden ist.
Im Jahr 2013 führt Hani El-Khateb durch einen kleinen, aber dichten Wald mitten in der ägyptischen Wüste. Der Forstwissenschaftler an der TU München steht zwischen Bäumen, deren Stämme gerade so dick sind wie Oberschenkel und Dutzende Meter hoch in den Himmel ragen.
Das sind die Bewässerungsschläuche und ohne das sterben hier alle Bäume.
Seit dieser Dokumentation der Deutschen Welle sind 8 Jahre vergangen. Das vorgestellte Pilotprojekt war damals eines von mehreren, angeschoben von der ägyptischen Regierung und ausländischen Geldgebern. Auch Klaus Becker, Agrarwissenschaftler an der Universität Hohenheim, arbeitete damals an einem Projekt, Bäume mitten in die Wüste zu pflanzen.
Diese ägyptische Angelegenheit, das sind 12 verschiedene Stationen, die damals so ausgestattet waren wie Luxor. Und ausgestattet und finanziert wurde diese Geschichte damals von der amerikanischen Entwicklungshilfe, USAID.
Eigentlich waren neu gepflanzte Bäume nie so wichtig wie heute. Wenn sie heranwachsen, binden sie CO2 aus der Atmosphäre. Doch global betrachtet gibt es nicht viele gute Standorte für große Aufforstungsprojekte. Arktische Breiten sind zu kühl, die Pflanzen wachsen dort zu langsam, während in gemäßigten Breiten die meisten Nahrungspflanzen angebaut werden. Wüsten sind dagegen dünn besiedelt und karg. Dort muss vor allem ein Problem gelöst werden: Wie werden Bäume in der Wüste bewässert? Zumindest in Ägypten ist das kein Problem.
Wenn Sie die größte Wasseranlage in Kairo sehen, die produziert 2,5 Millionen Kubikmeter Abwasser pro Tag. Wo geht das Abwasser hin? Das ist ja nicht geklärt wie bei uns, dass man es gleich trinken kann. Das geht in den Nil und die Leute oberhalb im Nil, die schöpfen daraus wieder ihr Trinkwasser. Das kann es nicht sein.
In der Pflanzung von Klaus Becker wachsen seither Jatropha-Pflanzen mitten in der Wüste. Es sind besonders hitzeresistente Bäume, die Nüsse bilden. Das darin enthaltene Öl kann verwendet werden, um Biodiesel oder Kerosin herzustellen. Doch bis auf solche Pilotprojekte ist bislang wenig passiert. Schuld daran war vor allem der niedrige Erdölpreis. Juliane Wiesenhütter ist bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, Bodenexpertin. Sie kennt die Jatropha-Pflanze, die schon heute in den Halbwüsten südlich der Sahara zwischen einzelne Felder gepflanzt wird, um den Wind oder wilde Tiere abzuhalten. Aber die Pflanze birgt auch Nachteile.
Die Pflanze ist nicht unbedingt ein Bodenverbesserer. Es hält natürlich das Wurzelwerk, hält den Boden. Aber warum ist sie als Schutz von Feldern sehr beliebt? Ist, weil es eine giftige Pflanze ist und es hat auch Auswirkungen auf den Boden.
Doch in der ägyptischen Wüste gibt es hauptsächlich Sand und Gestein. Aus der Sicht von Klaus Becker liegen die Hürden woanders. Es braucht Zeit, vor Ort die Infrastruktur für Anbau und Verarbeitung einer neuen Pflanze zu schaffen. Becker hatte 2007 damit begonnen, um aus der Wildpflanze Jatropha eine Kulturpflanze zu machen. Mittlerweile gibt es ertragreiche Jatropha-Sorten, deren Nüsse essbar sind. Aber eine letzte Hürde bleibt. Pflanzung, Pflege und Bewässerung der Bäume müssen in der Wüste gut geplant werden, betont Becker. Dann stehe dem wirtschaftlichen Anbau von Bäumen in der Wüste eigentlich nichts mehr im Wege.
Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, die Erträge unter verschiedenen Bedingungen sind höchst ökonomisch.
Sagt der Wissenschaftler, neue Baumsorten stehen bereit, aber so richtig gezündet, hat die Idee bislang noch nicht. Es ist das Land mit den meisten Corona-Opfern weltweit, was erst einmal damit zu tun hat, dass in den USA auch sehr viele Menschen leben und viel getestet wird. Die absoluten Zahlen sagen auf dem Papier noch nicht viel. Wir schauen diese Woche in Forschung aktuell darauf, was wirklich zählt bei der Bekämpfung dieser Pandemie. Und dabei interessiert uns bei den USA der Einfluss von Populismus und politischer Haltung. Zugeschaltet ist Volkhard Wildermuth. Volkhard, Donald Trump hatte mit dem Immunologen Fauci einen hocherfahrenen Berater an seiner Seite und trotzdem viel Blödsinn erzählt. Man könnte erwarten, dass der Schaden in der republikanischen Einflusszone am größten war, aber tatsächlich stammen die schrecklichen Bilder mit all den Särgen aus New York, einer Hochburg der Demokraten. Spielt die Person Trump vielleicht gar keine so große Rolle?
Ja, nicht zu Anfang. Die USA, die haben ja enge Wirtschaftsbeziehungen nach China, nach Europa. Entsprechend wurde das Coronavirus an den Küsten zuerst nachgewiesen. Zum Problem wurde dann ausgerechnet die renommierten Center of Disease Control. Die haben selber einen Corona-Test entwickelt, Stichwort Nationalstolz. Der hat dann nicht funktioniert und deshalb haben die USA Anfang im Blindflug durch die Pandemie gesteuert. Sichtbar wurde sie dann in New York und als so viele starben, dass die Beerdigungsinstitute nicht nachkamen, da spielte sicher auch eine Rolle, dass das Gesundheitssystem der USA abseits einiger weniger Leuchttürme in der Breite eher schlecht aufgestellt war.
Du sagst, anfangs hätte Trump keine so große Rolle gespielt. Ab wann war denn sein Einfluss sichtbar?
Ja, Donald Trump hat dann ganz schnell die Debatte geprägt. Er spielte die Corona-Pandemie bewusst herunter, wie er später in Interviews auch zugab. Es ging ihm vor allem um Schuldzuweisung. Er sprach vom China-Virus, trat aus der Weltgesundheitsorganisation aus. Daneben sorgte er mit maximaler Lautstärke für maximale Verwirrung, propagierte auf Social Media Medikamente, die sich längst als unwirksam herausgestellt hatten. Aber auf der anderen Seite hat Donald Trump auch viel Geld in die Hand genommen für ein Konjunkturpaket, für dieses Projekt Warp Speed zur Impfstoffentwicklung. Aber bei den konkreten Corona-Einschränkungen, da blieb er skeptisch. Der weltweite Vergleich der Maßnahmen der Universität Oxford, der zeigt zwar, dass die USA ab März 2020 reagierten, aber längst nicht so deutlich wie etwa Deutschland. Vor allem wurden die Vorgaben der Bundesebene von den einzelnen Bundesstaaten sehr unterschiedlich umgesetzt.
Lass uns noch mal ein bisschen genauer auf diese Zwischenbilanz schauen. Kann man denn da einen Unterschied zwischen republikanisch und demokratisch dominierten Staaten sehen?
Ja, also erstmal bezogen auf das ganze Land hat sich in den USA etwa ein Dreiviertel mal so viele Menschen mit Corona infiziert wie in Deutschland, also deutlich mehr. Es gab 850.000 Corona-Tote, zwei Drittel mehr als in Deutschland. Noch dramatischer der Unterschied bei der Übersterblichkeit, die liegt in den USA viermal so hoch wie bei uns. Es gab in den Bundesstaaten dann große Unterschiede, zum Beispiel bei Schulschließungen oder Kontaktbeschränkungen. Aber dabei ging es nicht immer nur um die Politik. New York hatte den harten Lockdown weniger aufgrund eines demokratischen Bürgermeisters, sondern vor allem, weil es einfach so stark betroffen war. Republikaner und Demokraten haben im Durchschnitt unterschiedliche Risikofaktoren. Republikaner, die sind im Schnitt ärmer, haben mehr Übergewicht, engere Wohnverhältnisse, schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem. Aber egal wie arm man ist, stellt eine nicht weiße Hautfarbe einen zusätzlichen Risikofaktor dar. Das trifft eher Demokraten. Die leben auch eher in Großstädten mit hoher Virenlast. Und diese demografischen Faktoren, Armut oder Wohnort, die dominierten im ersten Jahr die Pandemie. Diese unterschiedlichen politischen Maßnahmen spielten da noch eine kleinere Rolle.
Mhm. Seit einem Jahr dann regiert der Demokrat Biden. Hat sich dadurch irgendwas verändert?
Ja, tatsächlich wirkt der Einfluss der Fake News von Donald Trump weiter, wird sogar stärker. Maske tragen, impfen, das ist eine Frage nicht des Gesundheitsschutzes, sondern der politischen Überzeugung. Und eine Auswertung des National Public Radio, die kam zum Schluss, dass in Counties, die für Trump gestimmt haben, das Sterberisiko dreimal höher war als in beiden Counties. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, weil die Impfbereitschaft der Republikaner einfach so niedrig ist.
Danke, Volkert Wildermuth. Trifft ein Virus auf Menschen, deren Immunsystem völlig unvorbereitet ist, kann es maximalen Schaden anrichten. So war es im Herbst 2015, als sich ein mutiertes Zika-Virus wie ein Lauffeuer im Nordosten Brasiliens verbreitete. Plötzlich war da eine Häufung schwer beeinträchtigter Neugeborener mit einer auffälligen Gemeinsamkeit, einem viel zu kleinen Kopf. Die werdenden Mütter hatten sich mit dem Erreger angesteckt, er konnte die Plazenta überwinden und die Entwicklung der Babys ausbremsen. Heute sind sie 5 Jahre alt. Wir wollten wissen, wie es ihnen geht. Joachim Budde.
Zwar hatten die meisten Menschen nur ein paar Grippesymptome, Ausschlag, Fieber, Gliederschmerzen. Nach 9 Monaten zeigte sich aber, dass der Erreger auch schwere Schäden anrichten kann. Hunderte Kinder kamen mit viel zu kleinem Kopf zur Welt.
Das war natürlich eine niederschmetternde Erfahrung, vor allem für die Familien.
Der Spezialist für Infektionskrankheiten Albert Koh von der Yale School for Public Health in New Haven, Connecticut, ist regelmäßig in Nordostbrasilien, wo das Virus sich am stärksten verbreitete.
Ich arbeite seit 30 Jahren in der Stadt Salvador. Während der Zika-Epidemie bin ich vor Ort geblieben, um die Arbeit zu koordinieren.
Die Mikrozephaliewelle ebbte ab, weil im Laufe des Jahres 2016 so viele Menschen in Brasilien eine Infektion durchgemacht und Antikörper gegen den Erreger gebildet hatten, dass Zika keine neuen Opfer fand. Auch dass knapp 20% der Brasilianerinnen und Brasilianer verhüteten, brachte die Zahlen nach unten. Doch bis dahin hatte es vor allem die sozial Schwachen schon getroffen. Das Virus verbreitet sich mit der Gelbfiebermücke Aedes aegypti von Mensch zu Mensch. Diese Mücke findet in den armen Vierteln ideale Bedingungen.
Mehr als 70% der Menschen in den armen Vierteln von Salvador haben sich während der ersten Monate des Ausbruchs mit Zika angesteckt.
Insgesamt diagnostizierten brasilianische Ärztinnen und Ärzte bei knapp 4000 Kindern schwere Schäden aufgrund einer Zika-Infektion, ein Anstieg um den Faktor 20. Um die Folgen zu erforschen, begleiten Albert Koh und sein Team 42 von ihnen bis heute. 2015 haben viele Studien mit diesem Ziel begonnen, aber nur wenige haben so lange durchgehalten.
Our really primary assumption was that, you know, that these kids were completely debilitated.
Zuerst haben wir angenommen, dass diese Kinder wegen ihrer Behinderungen vollständig gelähmt und dass ihre Aussichten sehr, sehr schlecht sein würden.
Die Sinne dieser Babys waren oft nur schwach entwickelt. Sie konnten nicht richtig sehen oder hören. Das war keine besondere Überraschung, denn diese Beeinträchtigungen sind von Mikrozephalie bei anderen Krankheiten schon lange bekannt. Die meisten Experten erwarteten, viele der Kinder würden schon während der ersten Monate sterben. Doch sie täuschten sich.
Eine wichtige Lehre ist, obwohl diese Babys mit so schweren Behinderungen auf die Welt gekommen sind, haben viele überlebt. Wir wissen, dass Gehirn und Nervensystem während des Wachstums formbar sind. Es hat sich gezeigt, dass die intensive Förderung dieser Babys durch Eltern, Geschwister und die Umgebung die Geburtsschäden ein Stück weit ausgleichen konnte.
Fachleute kennen das zum Beispiel von Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall. Bei Kindern ist das Potenzial offensichtlich noch viel größer. Dennoch blieben die Kinder mit Mikrozephalie schwer beeinträchtigt, sowohl in ihrer sprachlichen Entwicklung wie in ihren kognitiven Fähigkeiten und der Beweglichkeit. Sie leiden unter Lähmungen, Spastiken, können nur mit Hilfe sitzen oder sich fortbewegen. Viele Kinder sind sehbehindert. Diese Kinder zu pflegen und mit ihnen zu arbeiten, bedeutet für Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status eine große Belastung, psychisch und wirtschaftlich.
Especially for the vulnerable parts of the, you know, population that, you know, this is.
Ein Kind mit Mikrozephalie zu pflegen, kostet die Menschen in den armen Vierteln sehr viel. Diese Gruppen muss die Regierung unterstützen und soziale Netzwerke aufbauen, die sicherstellen, dass diese Babys die besten Chancen erhalten.
An noch etwas erinnert Albert Koh. Die knapp 4000 Kinder mit Mikrozephalie sind nur die Spitze des Eisberges.
Was ist mit den vielen Kindern, die von infizierten Müttern geboren wurden, aber nicht diese schweren Schäden zeigen, die aber eine Lernbehinderung haben oder in der Zukunft kognitive Einschränkungen zeigen werden, die wir bei der Geburt übersehen haben?
So sieht es auch Rangma Gölz. Der frühere Leiter der Neonatologie am Uniklinikum Tübingen ist Experte für Mikrozephalie. Eine Gruppe Kinder über mehr als 3 Jahre zu verfolgen, sei schon sehr gut. Aber
das wahre Problem in seinem ganzen Ausmaß wird erst klärbar sein, wenn die Kinder so im jugendlichen Alter sind. Also wenn sie mal so 14, 15, 16, 17 Jahre alt sind, dann hat das Gehirn seine Entwicklung quasi abgeschlossen. Und erst da wird man genau sagen können, ob Probleme noch vorliegen oder ob keine vorliegen. Idealerweise geht eine Nachverfolgung so lang. Aber in der Medizin sind natürlich 15, 20 Jahre unendlich lang. Das muss erst mal jemand machen.
5 Jahre nach der Zika-Epidemie, ein Beitrag von Joachim Budde. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Michael Stang.
Die 4. Corona-Impfung ist gegen Omikron offenbar weniger wirksam als erwartet. Darauf deuten erste Daten einer klinischen Studie aus Israel mit den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna hin. Demnach bietet der erneute Booster nur teilweise Schutz vor der hochansteckenden Virusvariante, teilte das Sheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv mit. Das Team hatte Ende Dezember 154 Pflegekräfte mit dem Vakzin von Pfizer-BioNTech geimpft, 120 Freiwillige mit dem Moderna-Impfstoff. In Jülich wurde gestern ein neuer Quantencomputer in Betrieb genommen. Das Jülich Supercomputing Center und D-Wave Systems, einer der führenden Anbieter von Quantencomputern, gaben den Startschuss für das erste Quanten-Cloud-basierte System dieses Unternehmens außerhalb Nordamerikas. Der kommerzielle Rechner ist ein sogenannter Quanten-Annealer mit mehr als 5000 Quanten-Bits. Diese können, im Gegensatz zu Bits, nicht nur die Werte 1 oder 0 darstellen, sondern unendlich viele Zustände dazwischen und das gleichzeitig, was theoretisch hochparallele Rechenoptionen ermöglicht. Das vernetzte System in Jülich soll unter anderem von Unternehmen genutzt werden, um schwierige Optimierungsaufgaben zu lösen, etwa um Verkehrsflüsse effizienter zu steuern, pharmazeutische Wirkstoffe zu entwickeln oder künstliche neuronale Netze zu trainieren. Verschwörungsideen fallen besonders an den politischen Rändern auf fruchtbaren Boden, und zwar in vielen Ländern. Das zeigen zwei Studien eines Teams der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Fachblatt Nature Human Behavior. Dazu wurden über 100.000 Menschen in 26 Staaten befragt. Die Daten zeigen einen Zusammenhang zwischen Verschwörungsmentalität und linksextremer, noch stärker aber rechtsextremer politischer Ausrichtung. Zudem gäbe es eine größere Neigung zu einer Verschwörungsmentalität unter den Wählern von Oppositionsparteien, die sich einer persönlichen oder gesellschaftlichen Einflussnahme beraubt sehen. Nutrias haben sich in ganz Deutschland ausgebreitet. Nutrias, die ähnlich wie Biber aussehen, stammen ursprünglich aus Südamerika und wurden ab 1880 in Deutschland wegen ihres Fleisches und ihres Fells in Farmen gehalten. Entkommene Tiere gründeten eigene Populationen und besiedelten Flüsse, Seen und Teiche mittlerweile deutschlandweit. In der vergangenen Jagdsaison wurden in Deutschland erstmals mehr als 100.000 Nutrias erlegt. Das geht aus Zahlen des Deutschen Jagdverbandes zu invasiven Wildtierarten hervor. Die Ursache des Riechverlusts bei einer Corona-Infektion ist teilweise aufgeklärt. Häufig beklagen Covid-19-Infizierte einen temporären Ausfall des Riech- und Geschmackssinns. Um die Ursache dafür zu klären, hat ein internationales Team die Genome von knapp 70.000 mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen verglichen. Dabei stießen die Forschenden auf Varianten im Umfeld zweier Gene, die das Risiko für den Riechverlust zumindest zum Teil mitbestimmen, heißt es im Fachblatt Nature Genetics. Die Gene UGT2A1 und UGT2A2 enthalten Bauanleitungen für Enzyme, die eng mit dem Riechprozess verknüpft sind und könnten bei bestimmten Fehlfunktionen den Riechausfall erklären.
Sternzeit, 18. Januar, Astronaut 600-25. Seit November befindet sich der Saarländer Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation. Nach einer angeblich offiziellen Zählung der NASA soll er der 600. Mensch sein, der ins All vorgedrungen ist. Die Zahl ist Unfug. Zum einen waren an Bord der Crew Dragon-Kapsel neben Maurer zwei weitere Weltraumneulinge, da ist es etwas willkürlich, einem der drei die 600 zuzuordnen. Zum anderen werden bei dieser Statistik auch Menschen mitgezählt, die nur etwas mehr als 80 Kilometer hochgeflogen sind. Diese Höhe gilt vor allem in den USA als Grenze zum Weltraum und ist physikalisch unsinnig. Denn die Mesopause, wie dieser Bereich der Erdatmosphäre heißt, hat viel Austausch mit tieferen Schichten und gehört somit noch klar zu unserem Planeten. Bis dorthin wirkt auch der Treibhauseffekt der Erde. Allgemein akzeptiert ist die Kármán-Linie in 100 Kilometern Höhe. Etwa ab dort sind keinerlei Einflüsse der Atmosphäre mehr festzustellen. Diese physikalische Definition der Weltraumgrenze wird vom Unternehmen Virgin Galactic eifrig ignoriert, das mit seinem Raketenflugzeug nur gut 80 Kilometer hochkommt, die üppig zahlende Kundschaft aber trotzdem zu Astronauten erklären will. Letztlich sind auch die Menschen, die mit Blue Origin es gerade eben über die Kármán-Linie schaffen, bestenfalls Astronauten ehrenhalber. Matthias Maurer ist also eher Astronaut 586. Oder, wenn man sich auf das Erreichen der Erdumlaufbahn bezieht, erst die 575.
Das war Forschung aktuell. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.